Der dritte Gedanke, nein, lassen Sie mich da noch was einfügen, bevor wir zum dritten Gedanken rund um das Thema des Selbstmordes gehen. Der zweite Gedanke hat seine Ergänzung auch bei anderen Autoren gefunden. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass zu den Klassikern auch der europäischen Sozialanthropologie und nicht nur der europäischen Ethnologie Marx und Max Weber zählen. Und wenn wir uns nun mit diesem zweiten Gedanken Durkheims ein bisschen näher befasst haben, über die organische und die mechanische Solidarität, dann ist es sinnvoll, den interdisziplinären Querverweis zu Max Weber hier unterzubringen, der Vertreter der klassischen deutschen Soziologie, mit einigen anderen. Und wenn man von Max Weber sonst schon gar nichts wissen will, was ich bedauerlich fände, dann meine ich doch, dass man von ihm wissen sollte, auch als Ethnologin und Ethnologe, dass eine seiner zentralen Einsichten jene war von der Entzauberung der Welt. Ein Gedanke, wie wir gleich verstehen werden, der jenem von Durkheim recht ähnlich ist. Die beiden kannten einander kaum und haben wenig voneinander gelesen. Aber da gibt es parallele Entwicklungen in der deutschsprachigen und frankophonen Sozialwissenschaft Anfang des 20. Jahrhunderts, die wichtig sind und die bis heute wichtig sind. Max Weber geht dasselbe Thema, also solchermaßen an, dass er sagt, bis hinein in die Aufklärung, bis hinein in die Epochen der französischen und amerikanischen Revolution herrscht in allen Teilen der Welt ein religiöses Weltbild vor. Danach beginnt sich ein Teil der Welt vom Zauber des Religiösen zu lösen und entzaubert sich also. Für Weber macht das den Sonderweg Europas aus. Und dieser Sonderweg Europas eine Formel, bei der wir Ethnologinnen und Ethnologen eigentlich nur begeistert einstimmen könnten, weil es Europa exotisiert und sagt, das ist ja das skurrilste Exotikum von allen. Dieser Sonderweg Europas schafft sich also eine säkularisierte und materialistische Gesellschaftsordnung, die dann allen anderen aufoktroyiert und aufgedrängt wird im Zuge der heute so bezeichneten Globalisierung. Das sind also, wie ich nicht müde werden kann zu betonen, höchst aktuelle und auch für das Verständnis der gegenwärtigen Welt zentral relevante Gedanken erarbeitet und formuliert worden von diesen beiden Herren, Emil Durkheim und Max Weber, Anfang des 20. Jahrhunderts, die fast prophetisch uns vieles besser verstehen lassen, was sich heute eben unter dem Stichwort Globalisierung abspielt. Ganz kurz jetzt noch zum Thema des Selbstmordes. Hier haben wir es einerseits mit einer meisterhaften empirischen, qualitativ und quantitativ orientierten Untersuchung über die Entwicklung von Selbstmorden in verschiedenen Gesellschaften zu tun. Leider hat Emil Durkheim dabei nicht die Frage aufgeworfen oder empirisch untersucht, warum die damaligen Spitzenreitler in Europa die Städte Budapest und Wien waren. Und daher können wir bei ihm nicht nachlesen, warum das auch heute noch so ist, neben Stockholm. Ist aber eine interessante Frage. Ich meine, dass sie ethologisch und nicht psychologisch untersucht werden sollte oder mit Hinweis auf irgendwelche Winternebel allein aufzuklären wäre. Der Punkt, um den es Dürkheim hier geht, ist die Verfemung und Ächtung des Selbstmordes zu diskutieren. In den meisten christlich geprägten und vor allem katholisch geprägten Gesellschaften Europas, um dem gegenüber zu zeigen, dass eine Haltung, die dem Menschen das Recht abspricht, über ihr Leben selbst zu entscheiden, keine universelle Haltung ist, sondern dass es eben auch andere Haltungen gibt, wie den ehrbaren Selbstmord, wenn eine Frau in Ozeanien protestieren will gegen das Verhalten ihres Bruders oder ihres Mannes oder ihres Vaters, dann stellt das eine Möglichkeit dar, wie wir von einem anderen Ethnologen jener Zeit längst wissen, in aller Öffentlichkeit nach großer Ankündigung sich von der Palme zu stürzen. Auch unser Sprichwort, das bringt mich auf die Palme, kommt genau von daher. Und das ist dann ein hochrespektiertes und nicht geächtetes Verhalten. Die Schande liegt dann bei jenen, die diese Frau anklagt, bevor sie sich hinunterstürzt. Hier hat Dürkheim also durch den Kontrast auch das Element der Verfremdung des Selbstverständlichen in der eigenen Gesellschaft deutlich werden lassen. Ein Moment, das bis heute methodisch für die Ethnologie wichtig geblieben ist. Nahezu so wichtig wie etwa das Moment der ethnologischen Feldforschung als methodisches Prozedere in unserem Fach wichtig ist, ist eben auch dieses Verfremden des eigenen, das Fremde als Selbstverständliches zum Ausgangspunkt nehmen, um befremdet auf das eigene zu sehen, als Methode der Kulturkritik und der Hinterfragung von Selbstverständlichkeiten, etwas, das zu einem großen Teil von Emil Dürkheim eingerichtet wurde. Damit möchte ich meine Diskussion von Dürkheim abschließen. Die wichtigsten Punkte sind genannt. Seine historische Stellung, seine wichtigsten Fragestellungen. Sie finden etliches, was ich hier nicht erwähnt habe, das aber auch wichtig ist, und sein umstrittener Gegensatz zwischen religiösen und säkulären innerhalb einer gegebenen Gesellschaft oder wie seine Nichtbeachtung der Geschlechterbeziehungen bei Barnard in der Literatur wieder. Mir ging es hier darum, die positiven und bleibenden und bis heute anregenden Aspekte seines Werkes hervorzuheben. Wenn Sie in einer amerikanischen Universität Dürkheim positiv zitieren, dann fallen Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern zunächst die Kinnladen herunter. Kein Mensch hat ihn gelesen, kein Mensch versteht, wieso man den noch überhaupt zitieren kann. White, male, dead, das sollte eigentlich reichen. Aber ja, ich bin da als jemand, der im Nahen Osten tätig ist, sowieso immer der Meinung, dass man die Alten schätzen und nicht rasch umbringen soll. Und daher schätze ich meine alten Meister eben schon sehr und meine, es liegt an uns, ob wir in der Lage sind, sie zu uns sprechen zu lassen oder ob wir uns die Ohren zukleben und finden, das sind alles Idioten gewesen. Haben Sie zu Dürkheim oder zu dem, was wir zuvor noch über Boas gesagt haben, Fragen, die Sie einbringen möchten? Ja, 1, 2, 3.
Das Phänomen des Selbstmordes in Ozeanien, ist das frauenspezifisch?
Die Frage, ob das frauenspezifisch ist, ist berechtigt, aber es ist nicht frauenspezifisch. Es kommt häufiger, kam auch häufiger vor, aber es ist nicht nur frauenspezifisch. die Frage, was war die Schlussfolgerung von Seiten Dürkheims, was seine Schlussfolgerung war. Ja. Und auf der einen Seite war das eine Schrift, die für die Soziologie zeigen sollte, dass es möglich ist, mit gründlicher Forschung auch heikle und Tabuthemen, über die man sonst nicht redet, genau zu beleuchten und mehr über sie zu wissen, als durch die öffentliche Meinung eben sonst nur bekannt war. Das war, wenn Sie so wollen, eine elegante Propagandaschrift für die Leistungsfähigkeit der Sozialwissenschaft. Schauen wir uns ein so heikles Thema mal genau an, bevor wir darüber reden oder über politische Maßnahmen nachdenken. Das Zweite war sicher, dass er als eine der Ursachen soziale Missstände, Armut, Krankheit, Vereinsamung benannte, für die Formen von Selbstmord, die er da untersucht hat, und damit zugleich ein bisschen für Sozialreform und für Milderung von sozialen Missständen eintrat als eine Entscheidungsgrundlage für die Politik. Was uns die Fragen über Wien und Budapest noch immer nicht beantwortet.
Okay.
Dann möchte ich mich seinem Neffen Marcel Moss zuwenden. Und hiermit ist Ihnen für alle Zeiten verboten, ihn so ähnlich wie Walt Disney's Mickey auszusprechen. Moss, ja? Wäre ich der John Hinckley in Ally McBeal, würde ich jetzt sagen, sprechen Sie mir nach zur Jury und Sie müssten mit mir Moss aussprechen. Ungefähr 3 oder 4 Mal. Also Moss. Danke. Der Marcel Moss, den kann man auf der einen Seite als den ersten Nur-Ethnologen in der französischen und frankophonen Ethnologie ansprechen, weil Dürkheim eben doch auch sehr stark ein Soziologe war und sein wollte, weil Marcel Moss sich ausschließlich auf die Ethnologie konzentrierte. Und man kann ihn zweitens als den letzten Armchair-Anthropologist in der frankophonen Anthropologie ansprechen, also als den letzten, der nur zu Hause im Lehnstuhl saß und das las, was die anderen von ihren Feldforschungen berichtet haben. Danach gab es eigentlich niemanden mehr, der keine Feldforschung machte. Moss war noch einer der letzten und in Frankreich der letzte, der keine Feldforschungen machte, selber, sondern nur von dem, was andere berichteten, her seine Synthesen und Verallgemeinerungen schuf in einer durchaus genialen Weise. Armchair Anthropology ist seither auch wirklich eher ein Schimpfwort geworden. Es gibt noch immer viele, die weder bei uns noch geschweige denn anderswo Feldforschungen machen, aber wenn man über sie redet und man sagt dann, naja, das ist aber eigentlich ein Armchair Anthropology, dann ist es eigentlich ein bisschen abfällig gemeint. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich das selber auch so verwende manchmal. Also ich meine, heute geht das auch nicht mehr. Nur Theorien und nicht mehr Feldforschung selber betreiben. Damals war es noch nicht nur gesellschaftlich möglich und akzeptiert, sondern bis zu einem gewissen Grad auch notwendig, dass sich einige ausschließlich auf die Theorienbildung konzentriert haben, weil da noch nicht so viel gutes Theoretisches erarbeitet war. Das war notwendig, dass sich da einige speziell dafür spezialisiert haben. Bei Marcel Moss überragend zu nennen und bis zu einem gewissen Grad viel berühmter in der ethnologischen Literatur, viel berühmter unter Studierenden, die dieses Buch dann doch im Tutorium wenigstens in die Hand nehmen, ist sein Werk Die Gabe, hier völlig zu Recht als sein Meisterstück und wahrscheinlich eines der klassischen Meisterstücke unseres Vaters angesprochen. 1925 entstanden. wie ich meine und auch von Verlagen gehört habe, nach wie vor einer der am häufigsten gelesensten Aufsätze aller Zeiten in der Ethnologie und Anthropologie. Ein klassischer Text. Bis zum letzten Semester habe ich ihre Vorgängergenerationen auch tatsächlich pflichtmäßig dadurch gequält. Und ich meine nach wie vor, man sollte ihn gelesen haben, auf alle Fälle. Das ist aus der mittleren Schaffensperiode von Marcel Mauss das entscheidende Werk. Worum geht es hier? Es geht eigentlich um einen Gedanken, der bei Dürkheim, seinem Onkel, anknüpft und diesen weiterführt. Nämlich bei der mechanischen Solidarität knüpft Mauss an und sagt, im Grunde genommen, das ist nicht nur die Religion, die in wenig und nicht industrialisierten Gesellschaften den Zusammenhalt herstellt. Wir wissen mittlerweile, nämlich 1925, gegenüber 1912, durch einige hervorragende Monographien, insbesondere von den Herren Malinowski und Boas, dass es da noch was anderes gibt, was mit Goethe gesprochen die Welt im Innersten zusammenhält, und das ist das Schenken, die Gabe. Mauss greift die damals bereits recht populären Monographien von Boas über die indianischen Gesellschaften an der Westküste auf, er greift die Monographien von Malinowski über bestimmte Gesellschaften in Nordwest-Melanesien, die wir noch näher behandeln werden, auf, von denen auch in anderen Vorlesungen bereits die Rede war, die Sie kennengelernt haben, die Sie gehört haben, um zu zeigen, in vielen dieser einfachen, nicht industriellen Gesellschaften wird, trotzdem es keine wirtschaftlich notwendige Arbeitsteilung gibt, geschenkt über komplizierte oder weniger komplizierte Zeremonien, wird zwischen oft entfernt voneinander gelegenen Dörfern oder Einheiten oder Inseln ein umfangreicher Geschenkaustausch betrieben, der ökonomisch nicht notwendig wäre, der aber sozial hergestellt wird, um den Zusammenhalt zwischen den Menschen zu fördern. Und dieser im engeren kapitalistischen, marktorientierten Sinn nicht notwendige Form des Güteraustausches aus sozialen Erwägungen heraus, wie eben der berühmte Kula-Handel auf den Trobriand-Inseln, die Malinowski, von Malinowski untersucht wurden, oder wie der berühmte Potlatsch bei den Indianern der Nordwestküste, den Boas untersucht hat, diese Formen der Güterverteilung und des Güteraustausches, die folgen einer Logik, die nicht auf Gewinnmaximierung hinorientiert ist, die auch nicht auf optimale Ausbeutung der Ressourcen zur eigenen Nutzenmaximierung hinorientiert sind, sondern die folgen einer Logik des sozialen Miteinanders. Oder noch einfacher gesagt, die folgen einer nicht kapitalistischen Logik, sondern einer sozialen, solidarischen Logik. Was uns zunächst als irrational erscheint, warum machen die Riesenexpeditionen, um irgendwelche Menschen fünf Inseln weit weg zu treffen, mit denen sie eigentlich, von denen sie eigentlich gar nichts brauchen im engeren Sinn, erscheint genauer betrachtet als sehr vernünftig, nämlich das gute Zusammenleben zwischen den Menschen gewährleisten, erfordert eben eigenen Aufwand oder auf Neudeutsch ausgedrückt Beziehungsarbeit. Und das lassen sich eben die hier zitierten Beispiele als Paradigma für viele nicht industrielle Gesellschaften etwas kosten, unter Anführungszeichen, einen Aufwand kosten. Marcel Mauss schließt aus all dem, dass das Geschenk, die Gabe, ein Fait social total ist, wie man auf Französisch sagt, oder eine totale soziale Tatsache. Wenn sich rund um diese Tatsache alles andere quasi anhängt und aufknüpft, vom Ritual, mit dem man die eigene Insel verlässt, um zu den anderen Inseln hinzustoßen, über das Grüßen der Fremden bis hin zum Anbahnen von Heiratsbeziehungen, die aufgrund dieser Tauschbeziehungen dann möglich werden, bis hin zu gemeinsamen Bündnissen, sei so Mauss, der Tausch und die Gabe, der nicht-kapitalistische Tausch, die Gütergabe, der Geschenkaustausch, eben ein elementares Phänomen, das lange vor der modernen Marktwirtschaft bereits bestanden habe, offensichtlich, dass dem Menschen inhärent sei, sonst würden wir nicht so viel Freude bei Geburtstagen und bei Weihnachtstagen verspüren, wenn wir schenken dürfen und uns von der Logik des Marktes fast vierteilen lassen, um es trotzdem irgendwie zustande zu bringen. Und das vermutlich, so seine utopische These, wohl auch nach dem allfälligen Ende der Marktwirtschaft weiterhin den Menschen wichtig sein würde. Das ist ein wichtiger Teil seines Hauptwerkes, diese Essays sur le Don, von dem ich meine, trotz der Fülle von empirischem Material, das er hier bringt, das nicht immer so spannend zu lesen ist, wie es vielleicht in seiner Zeit war, ist es von seinen Grundideen zu Recht ein Klassiker. In seiner ersten Schaffensperiode ist hier angeführt und weiterhin durchaus lesbar eine allgemeine Theorie der Magie. Ich erwähne das hier nur ganz kurz, weil ich tatsächlich den Essay sur le Don für viel wichtiger halte, aber trotzdem sei betont, dass in dieser ersten Schaffensperiode, also sehr viel mit seinem Onkel Emil Dürkheim zusammengearbeitet hat, eine Überlegung entstand, die sich dann quer durch die gesamte französische und frankophone Ethnologie und Anthropologie durchzieht und auch große Teile der italienischen und der spanischen Diskussion bis heute mitprägt. Und deswegen, auch wenn wir leider nicht genug Zeit haben, um uns mit den lateineuropäischen Ethnologien im Detail zu befassen, erlauben Sie mir doch darauf deutlich zu insistieren. Worum es hier geht, ist der Gedanke von menschlichen Klassifikationssystemen. Das gemeinsame Teilen und nicht weiter hinterfragen von bestimmten Ideen also, wird in dieser Arbeit eine allgemeine Theorie der Magie geboren, als Konzept. Menschliche Klassifikationssysteme. Zwei, drei Sätze dazu, nur um sie zum Anregen zu bewegen und nicht um sie zu verwirren. Seit Dürkheim und Mauss ist es aufgrund dieser Arbeit über menschliche Klassifikationssysteme für Ethnologen und Ethnologinnen daher völlig selbstverständlich zu fragen, warum führen etliche Gesellschaften der Welt angesichts der weiblichen Menstruation monatlich Freudentänze auf, während andere Gesellschaften so tun, als gäbe es das überhaupt nicht, dieses Phänomen der Menstruation. Warum sind manche Gesellschaften der Meinung, dass Schwalben, Hunde und Ratten unter den Begriff des Nicht-Essbaren fallen, während andere Gesellschaften sie unter den Begriff der Köstlichkeit einreihen? Warum sind manche Gesellschaften der Meinung, dass Männer Hosen tragen sollen, aber keine Röcke, während andere Gesellschaften der Meinung sind, dass Männer auf gar keinen Fall Hosen tragen sollen, sondern im Gegenteil Wickelröcke? Also diese Fragen letztlich sind, ich wiederhole, wir haben es hier nicht mit einem kulturrelativistischen Ansatz zu tun, in der Moss-Fürkheimschen Tradition Fragen, die sich hinorientieren auf die Frage, wie klassifizieren Menschen bestimmte Phänomene, warum und auf welche Weise wird ein und dasselbe Phänomen mal von den einen als extrem negativ und den anderen als extrem positiv und den dritten als neutral und belanglos klassifiziert. Nehmen wir das mal zur Kenntnis, dass es so ist, schauen wir uns an, wie es gemacht wird, bevor wir zum Beispiel sagen, die sind blöd, weil sie Hunde essen und wir sind gut, weil wir sie für nicht essbar erklären. Ja, es hat also tatsächlich auch sehr viel mit einer richtigen oder sinnvollen Art von Fragestellung an kulturelle Unterschiede zu tun, ob man sich diesem schwierigen Unterfangen widmen will oder ob man lieber in xenophobe oder stereotype Vorurteile verfällt. Oder ob man es aus den jeweiligen ganz, ganz skurrilen Besonderheiten einer Einzelkultur heraus erklären will. Was bei den Hunden und bei den Röcken ohne dies unmöglich ist. Diese Hinrichtung auf die Hinorientierungsabwendung, diese Hinorientierung auf die Formen des Denkens ist es. Vorherrschende Denkformen, vorherrschende Klassifikationsformen, die den roten Faden quer durch die frankophone und lateineuropäische Anthropologie bildet und die von dem frühen Werk eine allgemeine Theorie der Magie mal geprägt ist. Wir werden ihr ausführlich weiter bei Lévi-Strauss und Dumont noch begegnen. Haben Sie dazu Fragen? Klar und einfach genug? Gut. Was wird aus den ewigen Gerüchten, dass ich entsetzlich kompliziert und kaum verständlich sei? Und so viele Fremdworte und so viele Namen und so viel Literatur und so schwierige Prüfungen Ihnen bereit. Das wird sich ja in Luft auflösen, wenn ich mir Ihre freundliche Aufmerksamkeit so zu genügen. In seinen späten Jahren hat Marcel Mauss noch einmal versucht, eine Synthese zu erarbeiten, die in den Technique du Corps, in den Körpertechniken 1935 publiziert wurde. Ein Ansatz, der damals enorm fortschrittlich war und der sagte, wenn wir uns mit dem ganzen Menschen befassen, dann können wir nicht nur über Denkformen uns unterhalten, dann können wir uns nicht nur über Soziales und Wirtschaftliches unterhalten, dann müssen wir eben auch die Leiblichkeit des Menschen mit einbeziehen. In diesen Körpertechniken versucht das Marcel Mauss ganz deutlich, indem er aufwirft die Frage, warum sitzen die Menschen in verschiedenen Kulturen so unterschiedlich entspannt, wenn sie sich entspannen wollen? Warum sitzen sie so unterschiedlich gespannt, wenn sie formell sein wollen? Warum ist das Begegnen von Mimik und Hand und Körper beim Grüßen in verschiedenen Gesellschaften so unterschiedlich? Welche Symbolik, welche Körperorientierung, welche Genderorientierung ist dabei am Werk? Mauss war tatsächlich damals einer der allerersten, die den sinnlich wahrnehmbaren und spürbaren und expressiven Körper überhaupt in die Ethnologie als Thematik zentral gesetzt haben. Ein Punkt, der selbst im diesbezüglich etwas gelockerten Frankreich noch immer tabu war, der in England, das in theoretischer Hinsicht hauptsächlich körperlos agiert hat, nicht besonders respektiert wurde. Und ein Punkt, der auch in den USA eigentlich damals gerade erst von manchen Autorinnen das erste Mal angetippt wurde, vorsichtig. Diesen Punkt hat Marcel Mauss hier systematisch als ein zentrales Thema der Ethnologie aufgeworfen. Wenn wir heute in den zeitgenössischen Diskussionen über Embodiment, Einverleibung, körperlich machen von diskutieren, ein stehender Begriff in vielen feministischen und körperbezogenen Studien aller Art, in den Cultural Studies, ebenso wie in der Ethnologie, dann scheint es mir wichtig zu sehen, dass Marcel Mauss für diese Debatten den entscheidenden Anstoß gegeben hat, mit einer Reihe von sehr, sehr klugen Fragen. Nicht so sehr wichtig, ob er im Einzelnen die richtigen Antworten gegeben hat. Wichtig ist, dass er kluge und bis heute gültige Fragen gestellt hat, die uns, wie ich meine, weiterhin bewegen. Ein letzter Punkt, bevor ich zu zwei weiteren Vertretern am Schluss dieser Vorlesung kommen. Wir haben hier auf der Folie die Kollegenschaft von Marcel Mauss kurz aufgeführt. Robert Herz und Henri Hubert, zwei der prominentesten Kommilitonen von Marcel Mauss, neben vielen anderen der Studentengeneration und Studentinnengeneration von Emil Durkheim. Im Unterschied zu Großbritannien und Nordamerika muss man einfach sehen, dass der Erste Weltkrieg zu einem guten Teil und zu einem fürchterlichen Teil auf französischem Boden ausgefochten wurde und dass hier in besonders hohem Maße auch Studenten und im akademischen Betrieb tätige andere junge Männer sich freiwillig, teils unfreiwillig engagierten, ist eine Tatsache, die eben einen enorm hohen Blutzoll auch im Bereich unseres Faches mit sich brachte, fast ebenso hoch wie im Zweiten Weltkrieg. Hier ist es so, dass mit Erz und Hubert zwei dieser jungen, gerade erst absolvierten Ethnologen bereits mit einzelnen Arbeiten hervorgetreten waren. Robert Erz hat eine wunderbare kleine Schrift über links und rechts verfasst, etwa als seine Abschlussarbeit, die bis heute lesbar ist und letztes Jahr in einer Neuauflage herausgekommen ist, wo eben gefragt wird, warum klassifizieren Kulturen das Linke und das Rechte doch nicht so universell, wie uns manche nahelegen wollen. Henri Hubert hat Ähnliches mit einer anderen Frage schon betrieben. Ein Gutteil des Haupt- und Spätwerkes von Marcel Mauss besteht darin, die Pionierarbeiten seiner studentischen Kollegen aus dem im Ersten Weltkrieg gefallen sind, dann zu einem Ende zu führen und Gedanken, die sie geäußert hatten oder die sie vor ihrem Tod publiziert hatten, fortzuführen. Insofern ist Marcel Mauss tatsächlich in jeder Hinsicht als der eigentliche Begründer der frankophonen Anthropologie anzusprechen und auch aus heutiger Sicht, wie ich meine, zu schätzen und zu respektieren. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch in aller Kürze einen wichtigen Autor derselben Generation nennen, Arnold van Gennep, der sich Victor Antoine Nordpol, Neues Wort, Georg Emil Nordpol, Nordpol, Emil Paula schreibt. Arnold van Gennep, der leider von Dürkheim nicht als einer seiner möglichen Schüler erkannt und geschätzt wurde. Als junger Mann hat sich van Gennep sehr bemüht, der in Deutschland geboren war und im Prinzip in der Schweiz und in Belgien aufwuchs, bei Dürkheim zu lernen, zu studieren. Dürkheim hat ihn vielleicht aus Eifersucht, weil er das Genie ahnte, eher geächtet, und van Gennep hat dann sehr lange als Einzelgänger gewerkt. Die akademischen Rivalitäten damals waren womöglich noch rüppelhafter, als sie es heute geworden sind. Van Gennep hat ebenfalls als Armchair Anthropologist sich betätigt, daneben aber zunehmend auch innerhalb der europäischen Folklore und entstehenden Volkskunde kleine Feldstudien gemacht. Sein wichtigster und entscheidender Beitrag besteht im berühmten Band Les Rites de Passage. Les Rites de Passage. Auf Deutsch Übergangsriten. 1907 das erste Mal erschienen. Ein Klassiker wie Die Gabe von Marcel Mauss, in dem das erste Mal schlechthin angesprochen wurde, was Rituale sind und dass es Rituale gibt und dass das eine der großen Gemeinsamkeiten der Menschen heute ist. Ja? 1907 das erste Mal. Zuletzt vor 4 Jahren auf Deutsch neu herausgekommen mit einem neuen Vorwort, gilt also zu Recht als ein großer Klassiker unseres Faches. Der Kern der Sache hier ist der, dass die Menschen in der Einsicht von Gennep's, auch aus heutiger Sicht, auch von mir, so kürzlich in einem Beitrag im Kuckuck vertreten, ihre schwierigen Übergänge nicht dem Einzelnen überlassen, sondern ihre schwierigen Übergänge im Leben und im Jahreszyklus ritualisieren. Das heißt, gemeinsame Vorschriften, Ablaufszenarios, wenn Sie so wollen, herstellen und konstruieren, um den Übergang aus einer Phase in die nächste Phase sicherzustellen. Van Gennep hat dabei aus einem systematischen Vergleich vieler Gesellschaften heraus versucht, ein gemeinsames Muster von vielen, wenn schon nicht allen, Ritualen zu erkennen. Und dem kann man sich auch heute noch anschließen, indem man ihm folgt und sagt, Rituale durchlaufen im Prinzip 3 grobe Phasen, die der Herauslösung aus der bisherigen vorangegangenen Phase, die der Isolierung, Als zweitem und die der Hereinführung drittens in die nächste Phase. Und dabei das Herauslösen, das Isolieren und das Hereinführen. Dabei sind von diesen drei Phasen vor allem die mittlere, die der Isolierung, immer sehr interessant, weil sie einen Zustand des Weder noch markiert. Da ist das Alte schon vorbei, aber das Neue hat noch nicht begonnen. Und viele Gesellschaften inszenieren dieses mittlere, diese mittlere von drei Phasen ritueller Übergänge dann auf ganz besondere Weise. Sei es, dass der Diplom-Prüfungskandidat schreckensbleich bei einem Tisch zu sitzen hat, wo drei cremige ältere Herren rund um ihn herum sitzen und ihn schmerzensreich Prüfungen fragen, und er da noch nicht Absolvent des Faches, aber nicht mehr Student ist in dieser Zwischenphase. Sei es, dass die jungen Initianten in den Wald geführt werden und dort andere schreckliche Qualen zu erleiden haben, bevor sie ähnlich wie das vorhin beschriebene Beispiel dann in eine neue Lebensphase übergeführt werden. Sei es, dass ganze Gesellschaften von einer Jahreszeit in die nächste schwierige Übergänge mit Festen und Feiern gestalten. Etwa nachdem der 11.11. hinter uns liegt, auf das Thema des Faschings zu sprechen zu kommen, etwa indem sie den Übergang vom Winter zum Frühjahr in Form eines großen Rituals begehen, in dem eine eigene Zeit und ein eigener Raum herrschen, der weder das vorherige Winter noch das danach kommende Frühling ist, sondern etwas Eigenes. Und dieses eigene, so in weiterer Folge und angeregt durch Van Gennep die seitherige Literatur zum Ritual, dieses eigene im Übergang vom Leben Phase 1 zu Phase 2, von der Jahreszeit Phase 1 zu Phase 2, dieses eigene kann die bestehenden Verhältnisse quasi auf den Kopf stellen. Das Gegenteil von dem sein, was davor war und was danach kommt. Der Fasching ist genau so etwas, wo nicht der König regiert, sondern der Fürst der Narren, wo alles ausgesprochen und verhöhnt werden darf, was ansonsten mit Respekt ehrerbietig gehuldigt werden muss. Das heißt, dass diese rituellen Übergänge von einer Phase zur nächsten Phase immer auch ein Element von kritischem Infragestellen, von Leo, von Auszeit beinhalten, die die Negation der bestehenden Verhältnisse sind. Insofern, so meine ich mit Überzeugung, und vielleicht habe ich 7 oder 39 von Ihnen auch überzeugt, zählt auch Van Gennep zu unseren alten Meistern. Dankeschön.